Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plot Twist. Heute auch mit einem kleinen Plot Twist, denn gegenüber von mir sitzt nicht Koray wie sonst, sondern heute sitzt Munir mir gegenüber. Hi Munir.
Hallo Emre, freut mich hier zu sein.
Ja, freut mich auch. Bringt jetzt auch mal ein bisschen Abwechslung rein. Heute reden wir über Dr. Sleeps Erwachen. Und vielleicht um etwas die Leute abzuholen, worum es in Dr. Sleeps Erwachen geht. Das ist eine Fortsetzung vom in den 70er Jahren erschienenen, aus 1980 von Stanley Kubrick, The Shining. Und man muss von Anfang an, glaube ich, dazu sagen, dass wir beide nicht wussten, dass es sich dabei um eine Fortsetzung von The Shining handelt. Und da wir den Film beide nicht gesehen haben, also The Shining, können wir auch nicht viel dazu sagen, beziehungsweise über die Qualität von Dr. Sleeps Erwachen als Fortsetzung von diesem Film. Deswegen versuchen wir diesen Film einfach nur als einzelnen Film zu betrachten, wie der gelungen ist. Und genau, würde auch direkt mit der Handlung beginnen. Munir, wie war die Handlung für dich? Wie hast du sie wahrgenommen?
Ja, genau. Also wir haben ja den ersten Teil nicht gesehen und ich finde das vielleicht auch gar nicht als Nachteil zu sehen, sondern dass wir so von anderen Blickwinkel das Ganze betrachten. Und ja, die Handlung war auf jeden Fall spannend. Der Film ging ja, glaube ich, mehr als 2 Stunden. Trotz dessen war es mir nicht langweilig, den Film zu sehen. Obwohl ich bin derjenige, der immer gerne so eher kürzere Filme guckt, aber da war das eigentlich ganz gut.
Genau, weil der Film geht 2,5 Stunden ungefähr. Und man muss schon Lust haben, sich so einen langen Film anzusehen. Und ja, bei mir war es ähnlich. Ich mag an sich längere Filme, das ist bei mir anders. Mhm. Ich mag gar nicht so sehr Kurzfilme. Ich mag, wenn ein Film sich Zeit nimmt, eine Geschichte zu erzählen. Aber anders als bei dir hatte ich das Gefühl, hin und wieder war der für mich ein bisschen zu lang.
Mhm. Okay.
Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass Buchverfilmungen oftmals versuchen, so viel Inhalt wie möglich von dem Buch in den Film zu packen, es aber trotzdem irgendwie nicht schaffen, weil im Endeffekt beschwert sich trotzdem jeder Buchfan darüber, dass die Verfilmung nicht gelungen ist. Und ich glaube, das ist so ein Teufelskreis von Buchverfilmung. Irgendwie ist es immer, entweder ist es zu lang für die Menschen, die eher lieber kürzere Filme sehen, oder es ist zu kurz für diejenigen, die das Buch so sehr mochten. Aber versuchen wir uns trotzdem auf die Handlung zu konzentrieren. Es geht darum, dass Danny Torrance, ein Mann, der eine gewisse Begabung hat, der sich irgendwie in den Kopf von anderen hineinversetzen kann, sozusagen so eine übernatürliche Begabung hat, wenn man so möchte, der auch im ersten Teil auftrat, sozusagen jetzt wird seine Geschichte weitererzählt, der so ein bisschen, ja, wie sagt man, er ist so ein bisschen heruntergekommen im Leben, ne, zieht dann weg, merkt dann, findet sich in so einer kleinen Stadt zurecht. Und parallel dazu haben wir die Kleine, wie hieß sie, Abra, ebenfalls so eine übernatürliche Begabung hat und dann als dritten Handlungsstrang, wenn man so möchte, die eine Gruppe, so eine Art Sekte, wenn man so will. Ne?
Genau, die sich schon sozusagen zusammengezogen haben, die leben einfach zusammen und ziehen durchs Land.
Das sind so ein bisschen so Nomaden, wenn man so will, oder so Einsiedler, die halt immer so ein bisschen hier und da leben, mit so Wohnwagen unterwegs. Ein bisschen wie Hippies, fand ich auch. Also hat so ein bisschen angemutet.
Ja, genau.
Es gibt aber halt so von der Lebensweise doch ganz anders. Die sind so, wie kann man das erklären? Die leben halt davon, dass sie sich dieses Shining von den anderen sozusagen nicht absorbieren, aber das so als Lebenselixier irgendwie
genau.
aufnehmen. Das haben sie dann Steam genannt. Das heißt, deren Steam, also deren Dampf sozusagen, atmen sie ein, wenn sie diejenigen umbringen.
Oder Schmerz
das
oder
Frust. Das wird dadurch verstärkt, genau. Die sagen dann, es wird verstärkt durch Leid, durch Angst und was weiß ich. Je nachdem kommt mehr Steam raus.
Genau.
Und so deren Droge sozusagen.
Und dieser Steam wird dann gereinigt durch diesen Schmerz und Frust.
Wie fandst du diese Handlung? Ist es für dich so interessant gewesen, das Ganze mitzusehen? Oder fandst du vielleicht so ein bisschen drüber? Oder?
Genau, also ich bin in dem Film, ehrlich gesagt, ohne irgendwelche Erwartungen hineingezogen und habe mir das Ganze angeschaut. Und ich fand das schon, wenn es um diese Nomaden geht, also diese Sekte, da wurde das etwas so, fand ich, so überspielt. Wir sind jetzt Magier, vielleicht war es irgendwie zu kindisch, aber vielleicht war es auch das Ziel des Regisseurs, genau, diese
diesen Effekt
davon genau, diesen Effekt hervorzuheben auf uns. Ich fand das überspielt, aber ein anderer vielleicht würde das geil finden.
Ja, ich bin auch ehrlich gesagt, und wie gesagt, also wir wussten beide nicht, dass es eine Fortsetzung von dem ersten Teil ist. Bei mir war es so, ich habe zum Beispiel Hauptdarsteller gesehen, Ian McGregor, ich habe gesehen Stephen King. Für mich war dann schon so eine Gleichung, 1 plus 1 gleich, wird mir gefallen. Ja. Wahrscheinlich, ja. Einfach reingegangen, geguckt. Ich muss aber sagen, dass es, also ich habe dann schon gesehen, dass es Kategorie Horror ist, wobei ich es jetzt auch nicht als rein Horror einstufen würde. Nee,
genau.
Für mich mehr so Thriller oder Horror-Thriller, wenn man so will. Und deshalb muss ich sagen, ich weiß nicht, ich habe halt eigentlich nicht viel erwartet, aber das, was ich erwartet habe, wurde dann doch nicht irgendwie so ganz erreicht, weil es mir ein Tick auch zu weit war, dieses Steam eingeatmet und an sich dieses Art und Weise, wie das dargestellt wurde, fand ich so ein bisschen, quasi hab ich nicht so gefühlt, muss ich sagen. Generell die Handlung mag für einen, der den ersten Teil gesehen haben, hat vielleicht nachvollziehbarer sein oder logischer sein.
Genau.
Aber halt für uns beide, denke ich mal, war es so ein bisschen, erstmal war es so, erstmal sowieso sehr, nicht überraschend, aber so blind sind wir halt reingegangen, weil wir nicht wussten, worum es geht. Und dann, muss ich sagen, war das Genre dann doch nicht so meins. Wobei ich Thriller an sich sehr, sehr gerne mag, war das nicht wirklich das, was ich mir, ja, womit ich mich anfreunden konnte.
Ja. Zum Horror, genau, da steht hier, dass es Kategorie Horror ist. Und am Anfang, wo wir reingegangen sind, war kurz auch diese Spannung da. Oh, okay, man sieht da irgendwelche tote Frau oder tote Oma, die einen so anstarrt und dann bekommt man so ein Kribbeln im Bauch. So, aber dann im Endeffekt gab es Momente, wo die Kamera sozusagen durch das Haus geht, aber da hat mir die Spannung gefehlt, ja. Also da war jetzt so kein Horror, da habe ich mir wirklich gehofft, ich weiß auch nicht genau, woran es lag, ob es an der Musik lag oder an der Kamera, aber genau, die Spannung hat mir auf jeden Fall gefehlt.
Ja, also ich muss auch sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass der Film so lang war, dass dieser Spannungsbogen nicht wirklich aufrechterhalten werden konnte, aber ja, also ich glaube, wir stimmen beide überein, wenn wir sagen, handlungsmäßig mag der ein oder anderen gefallen. Ich habe das Buch auch nicht gelesen, ich kann nicht sagen, wie nah es am Buch ist. Aber uns persönlich hat es jetzt nicht so. Also es war unterhaltsam, aber es war jetzt nichts, wo man sagt, wow, muss ich unbedingt nochmal sehen. Zur Besetzung, was würdest du sagen, gab es Schauspieler, die für dich irgendwie besonders hervorgestochen sind? Wo du gesagt hast, das war eine krasse schauspielerische Leistung?
Krasse schauspielerische Leistung ist immer halt so schwer einzuschätzen. Ich glaube, man bekommt auch das Gefühl, wenn man zum Beispiel den Evan McGregor, der als Danny Torrance in dem Spiel gespielt hat, andere Filme von ihm anschaut und sieht, okay, wie spielt er da, wie ist er im reellen Leben? Und ich glaube, dann bekommt man das Gespür dazu. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass mir der Evan McGregor sozusagen als Hauptdarsteller besonders hervorgehoben wurde und gefallen seine Schauspiel auf jeden Fall mehr gefallen hat als bei den anderen. Ja, also es geht ja darum, dass er als kleines Kind das Trauma erlebt hatte in dem Hotel Overlook. Und obwohl ich den ersten Teil nicht gesehen habe, habe ich das trotzdem auf jeden Fall gespürt. Und er hat das auch gut gespielt. Er hat sich ja zurückgezogen von seiner Begabung. Er wollte das keinen so preisgeben. Er wollte, dass davon keiner erfährt. Und er wollte auch selber damit mit diesen Situationen nicht mehr konfrontieren. Das hat er auf jeden Fall gut geschafft, darzustellen.
Ja, ich glaube auch, also was du sagst, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ein Grund für mich, um den Film zu sehen, war ja auch Ian McGregor. Also ich mag seine Filme sehr gerne oder auch ihn als Schauspieler sehr gerne. Er ist mir einfach sympathisch. Ich muss aber sagen, in dem Film, obwohl er dieses Drama, dieses Trauma, das er erlebt hat, dass er das gut rübergebracht hat, finde ich, war es so ein bisschen, irgendwie hätte ich mehr erwartet von ihm. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, das hätte er besser machen sollen oder das hätte er mehr machen müssen. Es war einfach so, vielleicht war die Rolle einfach so geschrieben, dass er nicht so viel aus ihr rausholen konnte. Wobei ich dahingegen sagen muss, dass die Rose, die Anführerin von dieser Sekte, also die Schauspielerin heißt Rebecca Ferguson, dass sie für mich deutlich mehr hervorgestochen ist. Warum? Weil sie mir extrem unsympathisch war.
Ah,
sie hat mich richtig, also wenn ich sie gesehen habe, hat sie mich einfach genervt. Und ich finde, das ist auch immer so ein, was viele Leute dann auch immer sehr verwechseln, ist, Das eine ist Schauspiel, das andere ist Schauspielerin. Wenn die Schauspielerin gut spielt, das Schauspiel stimmt, das heißt, wenn sie eine Rolle verkörpern kann, die du verachtest, die du nicht magst, dann finde ich, hat die Schauspielerin eine gute Leistung gebracht. Und ich würde sogar in Relation sagen, dass sie eine bessere schauspielerische Leistung erbracht hat als Ewan McGregor. Kann an Drehbuch liegen, kann an der Art und Weise liegen, wie die Rolle sozusagen konzipiert war von Anfang an. Aber ich finde, so von allen, die da mitgespielt haben, stach sie schon für mich heraus, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Ich denke, es liegt auch an dem Drehbuch. Aber ich zum Beispiel habe da eine andere Meinung. Okay. Also ich fand, das hat so, es war halt so übergespielt, so unnatürlich. Ich bin jetzt irgendwie eine Hexe und ich habe das drauf. Also für mich, genau, vielleicht lag es tatsächlich an dem Drehbuch und dass der Film ab 16 Jahre erst man sich den anschauen kann, war das nicht so heftig. Aber ich fand es so ein bisschen zu kindisch, so dieses spielerische,
ich sagen, Leistung. Das so. Hat der ganze Film für mich. Das heißt, irgendwo hat er dieses Kindische drin. Gleichzeitig ist er aber auch sehr, ja, schon brutal, muss man sagen, an einigen Stellen.
Auf jeden Fall. Schon auf jeden
Fall. Gut, ja, die einiges abverlangen von einem. Aber halt trotzdem, ich finde, selbst dieses Überzogene, ich weiß, was du meinst damit, vielleicht ist es auch einfach so, nicht nur Drehbuch, sondern auch Romanvorlage. Vielleicht schreibt Stephen King so, ich habe noch nie ein Buch von ihm gelesen, ich kann es dir nicht sagen, aber vielleicht ist diese Rolle einfach so gedacht gewesen. Jedenfalls muss ich sagen, dass sie für mich halt einen guten Bösewicht, wenn man so will, verkörpert hat, wo ich sagen kann, ja, habe ich schon gehasst, mochte ich schon nicht gerne. Also, das heißt, also da muss man Lob aussprechen, wo Lob angebracht ist, meiner Meinung nach. Was sagst du denn zur Filmmusik? Gab es irgendwas, was dich herausgestochen hat?
Also genau, ich bin auch so ein Mensch, ich setze mich ins Kino rein und ich lasse das auf mich so einwirken. Ja. Und zum Beispiel so Musik fällt mir gar nicht auf. Aber ich glaube, Musik ist genau dieser Punkt und diese Stelle, wo es diese Spannung erzeugen könnte. Und an manchen Stellen habe ich auf jeden Fall so die Spannung gespürt und diese mysteriöse Musik ist mir auf jeden Fall aufgefallen, fand ich cool. Ich mag auch, wenn im Film so diese Mystery-Musik, ich kann das jetzt nicht darstellen, aber ja, ich denke, wenn jeder mal einen Horrorfilm geguckt hat, wird schon wissen, um was
es geht. Es einfach die Atmosphäre unterstützt, ne?
Genau, es hat die Atmosphäre unterstützt, aber wie gesagt, die Spannung hat mir gefehlt und ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich an der Musik lag. Aber es gab auf jeden Fall viele Stellen, wo die Musik mir besonders aufgefallen ist und das im guten Sinne.
Okay, aber bei mir war es zum Beispiel so, ich habe die Musik gar nicht so wahrgenommen in diesem Film. Manchmal ist das gar kein schlechtes Zeichen, weil ich finde, manchmal ist das einfach ein Zeichen davon, dass Musik und Handlung so sehr miteinander verfließen, sag ich mal, dass es so ein harmonisches Ganze ergibt, dass du das eine und das andere gar nicht mehr so separat betrachten kannst.
Ja, verstehe.
In dem Fall war es aber irgendwie so, vielleicht dadurch, dass ich die Handlung nicht so wirklich, dass die mich nicht wirklich abgeholt hat, ist die Musik auch so ein bisschen für mich untergegangen, weil ehrlich gesagt, ich könnte jetzt keine Melodie vorsummen oder irgendwie eine im Kopf haben, die aus diesem Film stammt. Das ist bei anderen Filmen ganz anders gewesen, aber hier ist es so, irgendwie war da für mich kein großer Wiedererkennungswert. Weißt du, was ich meine?
Aber eine Frage zum Beispiel fällt mir gerade auf, wo die dann im Hotel Overlook mit Danny und Amra da angekommen sind. Ich glaube, da war die Musik gar nicht so hervorgehoben. Das war so richtig leise und ich glaube, das musste auch so sein. Ist dir das aufgefallen oder nicht?
Nicht wirklich. Also wie gesagt, für mich war der Film, ich erinnere mich jetzt an eine Stelle, ich könnte nicht genau sagen, welche Szene, aber da war so eine Geige immer so sehr abrupt, so
Ja.
Und das mehrmals so hintereinander. Und das so, hat so ein bisschen klassischen Horror für mich gehabt, weil irgendwie ist es so, habe ich so, keine Ahnung, diese Assoziation damit. Aber ansonsten muss ich dir sagen, keine großartige Melodie oder kein großartiges irgendwas, was mich so abgeholt hat, weil ich das eigentlich sehr wichtig finde. Ich finde, Filmmusik ist auch was ich privat sehr gern höre. Und das ist jetzt zum Beispiel kein Soundtrack, wo ich sagen würde, ja, den höre ich mir nochmal nach dem Film an. Bei einem, keine Ahnung, Interstellar wäre das zum Beispiel anders. Deswegen muss ich sagen, musikmäßig bin so ein bisschen enttäuscht. Aber ja, das kann der Film vielleicht an anderen Stellen wieder gut machen, zum Beispiel Kamera. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du einige Kamerafahrten sehr gut fandest.
Genau, also Kamera war das, ja, haben die auf jeden Fall sehr gut gemacht. Es gibt halt Stellen, wo die Leute mit der Begabung auf einmal sich halt konzentrieren und sich mit deren Gedanken in einem anderen Ort sich befinden. Also nicht, wo die sich physisch gerade befinden, sondern ein paar Meilen woanders. Und da hat die Kamera auf jeden Fall gut mitgewirkt. Da habe ich sozusagen es gespürt, wow, okay, er hat diese Begabung, er kann Leuten verfolgen. Und das war auf jeden Fall auch ganz cool an der Stelle, wo die Rose die Abra finden wollte.
Ja,
sie
ja.
Hatte, es gab eine Stelle, wo Rose und die ganze Truppe so einen kleinen Jungen umgebracht haben, der auch diese Begabung hatte, um von ihnen das Team zu bekommen. Und als die dem Kind das Messer in den Leib gestochen haben, hat sie auf einmal die Stimme von der Abra gehört. Und die Abra hat geschrien, ja, hört auf, hört auf.
Ja.
Und sie hat verstanden, okay, das ist sehr starke Energie und ich will jetzt das Mädchen finden und von ihr das Team klauen, damit wir noch länger leben können. Und da hat sich sozusagen die Rose so konzentriert, als ob sie meditiert hätte.
Ja, ja.
Und ja, auf einmal die Kamera, die schwab so ja, über ja, die ja. Erde so und sie wollte die finden. Das fand ich richtig cool gemacht.
Mhm.
Genau, also war auf jeden Fall ein
nice. Ja, ich muss auch sagen, diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Telepathie-Momente, ist das das? Keine Ahnung.
Ja, ich denke, das kann man schon als Tele, unter anderem
ja, auf
als
jeden Fall Telepathie. Jedenfalls, wo wir von ihrem Shining Gebrauch gemacht haben, die, diese teilweise auch, erinnerst du dich, wo sie im Supermarkt war, wo sie einkaufen war, die Rose? Wo Abra dann ihren
Kopf... Ja, aber dann ist Abra ihr sozusagen
genau, hinterher. Genau, sie hat den Spieß dann sozusagen umgedreht. Und dann gab es so eine Parallele, man hat sozusagen... sie hat in so ein Gefrierfach oder so einen Gefrierkühlschrank geschaut und hat sozusagen direkt sie gesehen. Also
Abra. Als ob er das
und Spiegel... Andersrum. Und ich fand, das war sehr cool gemacht. Das war so ein Moment für mich, wo ich gesagt habe, boah, gab schon einige coole Szenen. Auch später im Hotel, fand ich, gab es einige coole Szenen. Was war das mit diesem... Blut, was aus diesem Fahrstuhl rauskam.
Ach so, ja, genau. So, als ob es ein Tsunami wäre.
Oder ja, genau. Und das war zum Beispiel auch, weil diese Szene kenne ich aus dem ersten Teil, aus The Shining. Und das war sozusagen eine, es gab mehrere Anspielungen auf den ersten Teil. Wenn man sich mal ein bisschen mit dem ersten Teil auseinandersetzt, merkt man das auch. Zu dem Zeitpunkt war es halt auch für mich auch so eine Kameraeinstellung, beziehungsweise auch so ein Effekt, wo ich gesagt habe, wow, sieht schon sehr beeindruckend aus. War vor allem auch sehr gut gemacht. Auch diese, was du angesprochen hast, diese... Kamerafahrt, wo sie über die Erde geschwebt ist, fand ich sehr cool. Deswegen muss ich sagen, kameramäßig hat der Film mich schon überzeugt. Also
ja,
das, was er jetzt an Musik nicht gehabt hat, hat er auf jeden Fall mit Kameraarbeit wieder gut gemacht. Und ja, von daher ein großes Lob an der Stelle. Was sagst du zu den Kostümen, Muni?
Zu dem Kostüm, ja, da, also bei Danny und Abra, das waren ja sozusagen die waren ja ganz, haben sich als ganz normale Menschen verkleidet, so ganz normal und hat man gut rübergebracht, nichts Besonderes. Aber die Rose, die sah tatsächlich so aus, als ob sie eine Hexe ist. Sie hatte dann hier so ein Feder, glaube ich, auf dem Hut, bin mir nicht sicher, aber so in dem Dreh, ja. So diese bisschen so zerrissene Klamotten, so ein bisschen böse, dirty. Ja, aber das war so für mich halt, wie gesagt, so too much. Das war für mich so
ein
bisschen too much.
Ja, ich verstehe, was du meinst, weil an sich muss man sagen, so kostümisch, also ist jetzt keine großen Überraschungen oder sonst was, was Kostüme anbelangt, halt sehr casual, sage ich mal. Was mich bei Rose Kostüm aber irgendwie genervt hat, ist dieser Hut. Und ich habe nicht verstanden, warum sie den Hut aufhatte.
Also, weil ich bin eine Hexe, ich trage jetzt einen Hut.
Erinnerst du dich auch an einer Stelle, als sie in diesem Supermarkt war und dann irgendwie hingefallen ist, ne? Und da ist dieser Hut ja weggeflogen. Und da wollte so eine Supermarkt-Mitarbeiterin den aufheben und sie war irgendwie so, nein, nein, nicht anfassen.
Ich glaube, das hat was auf sich. Ich glaube, da ist so irgendwas
mit. Kann sein, aber ich meine, das wurde nicht erklärt. Also das war, dann ist da so eine Sache, wo ich mich frage, warum ist dieser Hut besonders? Warum trägt sie ihn? Ist das vielleicht im Buch beschrieben, aber hat es nicht in den Film geschafft?
Hast du den ersten Teil dann im Nachhinein irgendwie sich ein bisschen belesen oder geguckt? Nee.
Von
Shining?
Shining? Ich habe hab ich
nicht. Nee, also, so, also kann sein, dass es irgendwie daran liegt.
Mag sein, aber selbst dann ist es für mich so, ja, ich finde, der sah einfach affig aus, dieser Hut.
Aber was hast du dir dann überlegt, wenn du jetzt so ein bisschen nachdenkst, was könnte es mit dem Hut auf sich haben? So?
Das ist das Problem. Also manche Sachen werden nicht erklärt und du kannst dir trotzdem einen Reim drauf machen.
Genau.
Und jetzt in einigen Filmen, jetzt nicht unbedingt in dem Film.
Ja.
In dem Film war es aber so, der Hut hat für mich keine Funktion erfüllt. Weder hat sie jetzt irgendwie, habe ich jetzt so wahrgenommen, sie hat jetzt den nicht irgendwie gebraucht, um ihre Kräfte zu benutzen oder, keine Ahnung, um irgendwas, einen Nutzen daraus zu ziehen. Im Endeffekt hat sie den Hut einfach wahrscheinlich getragen, weil ihr gefallen hat. Aber ich fand, er sah halt blöd aus. Und deswegen war so, ja, also kostümmäßig, eigentlich, jetzt mein Fazit für Kostüme ist eigentlich so, durchschnittlich bis gut, also hat halt alles gepasst, bis auf dieser Hut, den ich halt unnötig fand. Also.
Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu, musste auf jeden Fall nicht sein.
Genau, deswegen, also halten wir fest, Dr. Sleeps Erwachen ist für allem für diejenigen geeignet, die The Shining gesehen haben, die mit der Materie sich auseinandergesetzt haben, die vielleicht auch das Buch dazu gelesen haben und vielleicht mehr mit dieser Buchverfilmung anfangen können. Wir haben uns jetzt versucht, hauptsächlich darauf zu konzentrieren, was wir gesehen haben und nicht, was wir vielleicht noch wissen über den ersten Teil. Deswegen muss ich sagen, allgemein, wenn du jetzt einfach, wenn ich jemand fragen würde, soll ich den im Kino gucken, würdest du sagen ja oder nein?
Interessante Frage. Also ich bin ja auch so eine Person, ja, den Film nee, im Kino angucken, mag nicht sein. Und obwohl das eigentlich keine 3D-Effekte hatte, würde ich sagen, ihr könnt ihn sehr gerne im Kino anschauen. Ich glaube, auch auf dem Computer würde das viele Situationen, viele Spannungsmomente gar nicht rübergebracht werden. Mhm. Deshalb würde ich schon sagen, dass man den Film im Kino anschauen könnte. Und auch wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, würde ich schon sagen, ja, könnt ihr euch auch angucken. Vielleicht seid ihr dann motiviert, euch den ersten Teil mit dem ersten Teil auseinanderzusetzen. Aber vielleicht ist es so, auch so, dass wenn die Leute den ersten Teil gesehen haben, den zweiten Film gar nicht mehr so mögen.
Ja, ist ja auch oftmals so, dass eine Fortsetzung gar nicht so gut ist oder an den Erfolg anknüpfen kann, den ein erster Teil zum Beispiel hatte. Ich persönlich müsste, wenn mich jetzt jemand fragen würde und sagt, soll ich den Kino gucken oder nicht, würde ich sagen, eigentlich nicht. Also muss man nicht im Kino sehen, meiner Meinung nach. Ob man ihn allgemein sehen könnte oder sollte, ich denke, wenn man den ersten Teil gesehen hat, lohnt es sich schon, weil also einige Anspielungen auf den ersten Teil da sind, die man auch erkennt, selbst wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat, einfach so popkulturmäßig. Ja. Aber jetzt wirklich eine Empfehlung könnte ich nicht aussprechen. Wenn wir den Film jetzt bewerten müssten, haben wir ja beide sozusagen unsere Kriterien dazu gehabt. Im Endeffekt kommt dann ein Score von 7,2 raus. Was jetzt, ja, ist gut, ist nicht schlecht. Wie gesagt, kann man sich ansehen, muss man nicht. Ja, ich denke mal, das kann jeder so für sich aufnehmen, jeder für sich beurteilen, von dem, was er gehört hat. 7,2 ist ein solider Wert, ist nichts Weltbewegendes. Von daher würde ich sagen, ja, liegt es an euch, ob ihr den Film sehen wollt oder nicht, ob ihr Fans von Stephen King seid, von The Shining seid und deshalb sagt, ich möchte den Film sehen. Und ja, deswegen würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Monier, du darfst auch noch Tschüss sagen.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Emre. Hat mir Spaß gemacht, heute mit dir bei der Podcast-Folge dabei zu sein. Und vielleicht schauen wir uns noch einen Film an und hören uns
gerne wieder,
bei der nächsten Podcast-Folge.
Also gut, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Ja, Kollege, vielen Dank. Es war interessant, mal wieder über den Film zu reden.